sehe ich persönlich, und da sind Stefan und ich einer Meinung, eine große Chance. Aber die Details müssen diskutiert werden. Auch nochmal ein Kompliment an die Architekten, die hier so eine hochkomplexe Aufgabe haben. Wir haben das hier erlebt beim Bau des Hans-Christoffel-Hauses, was ja eine ganz andere Größenordnung hat, was da alles bedacht werden muss, wenn die Funktionalität im Vordergrund steht, die ökologischen Gesichtspunkte, das, was Sie über die Klimaanlage erzählt haben, erinnert mich an das Hamburger Rathaus, da hat man das 1890 schon gemacht. Der Brunnen im Innenhof hat die Aufgabe, die Luft zu kühlen. Also hier wird an wichtige Traditionen angeknüpft. Ich finde das ganz toll. Aber jetzt haben Sie das Wort. Wir müssen uns, denke ich, auch ein bisschen konzentrieren. Es darf alles gefragt werden, aber wir haben jetzt den Entwurf vor Augen und sollten uns auch mit diesen architektonischen Fragen beschäftigen, auch mit der städtebaulichen Wirkung. Aber wie gesagt, es darf alles gefragt werden und wir wollen in eine gute Diskussion kommen. Jetzt sehe ich schon die ersten Finger, Sie haben sich gemeldet. Ich komme mal eben, dann versuche ich das ein bisschen der Reihe nach.
Ja, guten Abend. Ich habe eine Frage zu der Wirtschaft. Sie haben geschrieben, dass Sie Bauherren, dass Sie Baukosten 106,5 Millionen bezahlen sollten. Es gibt aber kein Gebäude in Deutschland, was genau diese vorher prognostizierte Summe erreicht hat, sondern die Kosten sind bedeutend höher. Von daher frage ich mich, ob die Wirtschaftlichkeit oder ob das Pendel weiterhin so ausschlägt, wie Sie es dargestellt haben.
Für die, die es nicht wissen, hier wird jetzt die Wirtschaftlichkeit nochmal kritisch angefragt, um die Zahlen, die im Raum stehen, zu halten. Jetzt habe ich hier eben eine Meldung gesehen.
Bitte dicht an
den. Ja, Sie sagten, dass das Geld nicht aus dem Haushalt kommt, aus dem regulären. Woher kommt das Geld? Das ist einfach eine Frage. Und dann habe ich da auch gesehen, diese Arbeitsplätze für die Angestellten, das sah aus, als ob die auf so einer offenen Plattform sitzen. Was ja für die Leute ganz furchtbar ist, wenn die da arbeiten müssen. Das ist meine Frage.
Hier ist noch eine
Ja, also ich sag mal ganz kurz, mir gefällt der Entwurf von den Durchblicken, von der Transparenz eigentlich sehr gut. Transparenz im Rathaus ist auch immer gut. Die Frage ist, bleibt uns diese Offenheit erhalten? Oder haben wir, also 2025, gehen wir mal davon aus, dass das so wird, haben wir dann 2030 eventuell mehr Büros, mehr geschlossene Räume? Oder ist das vom Konzept her ausgeschlossen?
Ja, wo man jetzt okay. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fange mal an. Die Wirtschaftlichkeit da, zu einer Frage Open Space, das wäre ganz schlimm für die Angestellten. Ich darf Ihnen versichern, dass wir an dieser Stelle, wenn nicht irgendwie aus dem Himmel fallen, sondern in den letzten 2-3 Jahren schon eine intensivste Vorbereitung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen gemacht haben. Ob das in Workshops war, ob es in Einzelgesprächen war, ob es die Frage von Notwendigkeiten künftiger Arbeitsprozesse war, sind wir auf ein Konzept gekommen, wo für jeden Bereich dezidiert und somit für jedes Dezernat dezidiert festgelegt worden ist, was haben wir eigentlich künftig für den Raumbedarf. Zum Teil gibt es noch Einzelbüros, in Teilen gibt es diese offenen Arbeitswelten, die gerade auch im Ingenieurbereich nicht nur wünschenswert sind, sondern auch gewünscht werden. Und das haben wir auch in sehr intensiven Gesprächen mit dem Personal der Stadt München-Gladbach besprochen. Wir sind in den Fachbereichsleitungen vermieten, in Einzelgesprächen, sind letzte Woche in der Gesamtpersonaltretung, wo wir das auch nochmal vorstellen. Da gibt es natürlich Vorbehalte im Sinne von, das ist ein Veränderungsprozess, aber wir haben jetzt das Gefühl, dass wir gegen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Die Frage nach dem, wie sieht das 2025 aus, ist das dann noch das Konzept, das hier steht? Ja, das ist unser Ansatz, gerade was dieses Bürgerfenster angeht, dieses Stadtfenster angeht. Die dahinterliegenden dreigeteilten Büroräume geben aber die Büroflächen, geben aber die Möglichkeit, in den nächsten Jahren
Prozesse dahinter oder die Auffassung, wie man arbeitet, ändern. Das ist das Charmante am Entwurf, weil es im Prinzip drei einzelne Teile sind, wo man dann auch flexibel weiter umgehen kann. Ansonsten sind wir vom Grundsatz her bemüht, mit den notwendigen Änderungen dieses Bild auch umzusetzen. Zur Wirtschaftlichkeit nochmal der Kämmerer.
Die erste Frage bezog sich auf die Baukosten und mögliche Abweichungen zu den Baukosten. Wahrscheinlich dann negative Abweichungen. Dazu gibt es Beispiele in der Bundesrepublik genug. Diese 126,5 Millionen, 160 Millionen insgesamt, sind gerechnet aufgrund von Annahmen, die wir mit Strabag letztendlich in einer gutachtlichen in einer
Sprechen Sie doch frei!
Ich versuche es mal ohne. Bin ich da hinten zu verstehen? Sehr gut. Also die wir in einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit der Firma Strabag gemeinsam getätigt haben, indem wir Annahmen getroffen haben. Wie könnte welches Gewerk in diesem neuen Rathaus aussehen. Ich sprach eben davon, jetzt haben wir einen Architektenwettbewerb und ein entscheidender Schritt wird sein, in den nächsten Monaten bis zur Jahresmitte dann auf Basis dieses Architektenentwurfs letztendlich in die Konkretisierung von verschiedenen Gewerken einzusteigen und zu überprüfen, ob unsere Annahmen letztendlich richtig sind und dann gegebenenfalls Kosten natürlich nochmal anzupassen. Das wird dann Auswirkungen auf das Verhältnis der Varianten zueinander haben. Unsere Zielsetzung ist es, mit den Architekten dann letztendlich so zu arbeiten, dass wir Mehrungen an der einen Stelle, die auftreten, gegebenenfalls durch Minderungen und Anpassungen an der anderen Stelle letztendlich korrigieren. Zweite Frage bezog sich dann in den gleichen Tenor. Spielt auf einen Gesamtsteigerung von Baukosten an, wegen, ja, so nach dem Motto, Bauen von 2022 bis 2025 und ein Baukostenindex ist ja immer zu berücksichtigen. Ja, der ist drin, aber es mag ja auch sein, dass Angebote halt teurer werden, weil natürlich der Baumarkt, gerade der Hochbaumarkt, im Moment überhitzt ist, weil viel Geld im Umlauf ist, was auf die Baustelle soll. Dazu kann ich nur sagen, das betrifft alle Varianten und wenn ich dann eine Baukostensteigerung habe in den nächsten Jahren, dann ist sie für mich als Kämmerer natürlich bei einem Bauvolumen von 200 Millionen oder 199 Millionen, die wir in den Bestand stecken müssten, um unsere Gebäude am Netz zu halten, natürlich negativer als die gleiche Baukostensteigerung, dann letztendlich auf 160 Millionen gerechnet. Also es gibt dann alle Varianten, die betroffen sind von allgemeinen Preissteigerungen im Bau. Hier vorne, gut, versuchen wir es nochmal. Hier vorne die Fragestellung. Ich hätte gesagt, das Geld kommt außerhalb des Haushaltes. Woher kommt es denn? Also ich als Kämmerer dieser Stadt habe natürlich, und das wissen Sie, das Geld nicht irgendwo in einem Keller, in einer Schatzschatulle liegen, sondern wir sind hoch verschuldet. Das würde mein Amt sehr einfach machen. Wir sind hoch verschuldet und werden dieses Geld zusätzlich letztendlich am Kreditmarkt aufnehmen müssen und natürlich wie jeder Private, vielleicht mit etwas anderen Konditionen, dann natürlich am Kreditmarkt auch finanzieren müssen. Wichtig war mir eben, und deswegen die Aussage, das Geld ist nicht im normalen Haushalt vorhanden, wir werden nicht im Haushalt an anderer Stelle Ansätze reduzieren müssen, um diesen Invest tätigen zu können, sondern ich sprach davon, dass die Kommunalaufsicht bei bestimmten Voraussetzungen uns diesen Invest zusätzlich auf unseren Investitionshaushalt genehmigen wird, sodass wir dann halt dieses zusätzliche Volumina nehmen können, um dann letztendlich in die Umsetzung zu gehen, um die Positiveffekte aus dieser Investition dann in den nächsten Jahren in unseren Haushalt als Entlastung einrechnen zu können. Soweit erstmal zu den Fragen.
Guten Abend. Ich komme jetzt mal von einem ganz anderen Ansatz her, weil ich habe so den Eindruck, Sie sind total in einer Einbahnstraße. Ja, es gibt nur dieses riesige, lange Glasgebäude. Und das hat alle möglichen Vorteile, aber man kann die ganze Sache auch ganz anders sehen. Zum Beispiel bin ich und sehr viele Bürger auch der Meinung, warum kann man die Sparkasse einfach nicht erhalten, so ein solides, robustes, schönes Gebäude, den könnte man für sich ein ganz anderer Ansatz, viel einfacher. Also zig Millionen könnte man sich sparen. Das ist auch viel naheliegender mit der Nachhaltigkeit. Hier alles abreißen, 3 Jahre Baustelle hier rein, das hat doch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wie wäre es denn, wenn man überlegt, die Sparkasse einfach zu erhalten? Dann kann man ja trotzdem hier einige Neubauten hinsetzen. Aber eine Sparkasse abzureißen, das ist eine Schande. Und die Sparkasse könnte man für zig Millionen neu sanieren. Das hat auch nichts mit Digitalisierung zu tun. Jeder einzelne Privatmensch hat Digitalisierung. Ich kann damit bis nach Amerika E-Mail schicken. Ich brauche nicht so ein riesiges Glasgebäude für Digitalisierung. Und außerdem, die 26 Gebäude, wo Sie sagen, die sind marode, die sind zu teuer Energie in dem Energieverbrauch. Dieses Glasgebäude, Sie glauben doch nicht, dass das wenig Energie kostet. Das kann mir keiner erzählen. Da ist es saukalt im Winter und total heiß im Sommer. Wie es nämlich ist in so einem Treibhauseffekt, das weiß jeder. Und ich habe mich auch erkundigt. Steingebäude sind viel energetischer. Alte Burgen, die 1 Meter, 3 Meter Dicke haben, die sind viel energetischer als hier so ein Glasding. Ja.
Das ist der Olaf Mörder, die Stimme des Vorstellers, deshalb brauche ich kein Mikrofon, ich komme auf deine Seite. Herr Dr. Bonin, der Fotograf, der eben hier rumschlüpfte, ist der noch da?
Ja, ja.
Was machen Sie, um gute Fotos zu machen? Perspektivwechsel. Herr Dr. Bonin, tun Sie mir einen Gefallen. Üben Sie bitte einen Perspektivwechsel. Das geht so, nicht ich, Dr. Bonin und die Verwaltung, sondern wir gehen die Perspektive wir an. Wir Bürger von Main, wir als Kulturbegleiter. Es hat keine Aufenthaltsgrund. Und wenn man das macht, und wenn Sie, Herr Dr. Bonin, die Wir-Perspektive einüben, dann kommen Sie zu einer anderen Hierarchie von Aufgaben. Dann ist nicht das Nachbar des Top 1. Da ist zum Beispiel zu nennen, der Bahnhof Frei, die größte Latrine Deutschlands. Dann haben wir demnächst einen kompletten Leerstand, Mauritius. Und jetzt kommt's. Dann haben wir als Kunde der Stadtplanung die Fußgängerzone Hauptstraße. Es ist die einzige Fußgängerzone Deutschlands ohne Passanten. Ich rede nicht von Täubern. Ich rede von Aufenthaltsverbot. Ich rede von dieser geschundenen, niedergeschlagenen, deprimierten Stadt Reit. Reit ist Reit. Kein Stück.
Ich glaube, dass einige nicht verstanden haben, was erklärt worden ist vorne. Weil all diese Sachen nur zum Fortschritt der Stadt führen. Und die Stadt. Applaus. Kann ich nur sagen, alle Achtung, was bisher geleistet worden ist, gute Arbeit.
Ich fange mal kurz an und dann gebe ich auch direkt weiter. Ich
glaube, uns ist allen klar, dass es niemals einen Entwurf geben wird, zu dem alle Beifall klatschen. Und deswegen sitzen wir ja auch hier, um Meinungen einzuholen. Ich finde es nur sehr bedauerlich, wenn hier wieder einmal rein schlecht geredet wird. Ich will jetzt gar nicht auf die Millionen rumreiten, die in den vergangenen Jahren in Breit auch investiert worden sind. Also so gesehen weise ich das zurück, dass sich hier niemand um Breit kümmert. Und wenn Sie ein Beispiel wie den Bahnhof ansprechen, ja, der ist im Moment in einem nicht akzeptablen Zustand, aber ja, er ist von der Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach erworben worden. Es gibt Pläne, wie dieser Bahnhof zukünftig genutzt werden soll. Es ist auch in Zeitung gestanden. Die Polizei hat ein großes Interesse, in dieses Gebäude einzuziehen, wenn es denn neu errichtet wird. Und diese Dinge, die sind aber auch leider nicht innerhalb eines halben Jahres zu realisieren. Das dauert leider seine Zeit. Genau wie das hier beim Rathaus der Fall ist. Und viele Dinge, die jetzt auch, sage ich mal, aus einem breiten Spektrum angesprochen sind, finde ich, sollte man nicht unbedingt in einen Topf werfen und miteinander vergleichen. Ich nenne ein letztes Stichwort an, das eben gefallen ist. Galeria Marienplatz, früher Kaufhof. Das ist eine private Immobilie, die leider der Eigentümer runtergewirtschaftet hat. Natürlich gefällt uns das auch nicht, aber da sind unsere Möglichkeiten als Stadt auch begrenzt, solche Entwicklungen dann aufzuhalten. Unter anderem passiert da Folgendes, dass eben einfach offensichtlich nicht mehr genug Umsatz in die Gebäude gemacht wird, die Käufer fehlen. Und das ist doch unser Ansatz, wieder Menschen in die Reiter Innenstadt zu holen und dafür zu sorgen, dass die Geschäfte hier in der Reiter Innenstadt eben auch wieder Kundschaft haben. Denn ohne Kundschaft wird der Einzelhandel auch nicht funktionieren. So, jetzt sind andere wieder dran.
Ja, zu dem Thema Energieeinsparung möchte ich noch ein bisschen was beitragen. Das Gebäude besteht aus mehreren Teilen. Das, was Sie da so sehen, was so prominent ist, ist tatsächlich die Magistrale und da ist viel Glas verbaut. Das ist aber ein Baukörper, der wird nicht auf 22 Grad beheizt, sondern der schwimmt mit der Außentemperatur. Das müssen Sie sich vorstellen wie der Übergangsraum von innen, wo Sie wirklich dann in so einem Raum sind wie hier, und den Platz davor. Deswegen bitte verwechseln Sie das nicht, dass wir in einem Gebäude bauen, wo alle Fassaden aus Ganzglas sind. Wenn Sie weiter hinten in die Höfe schauen, werden Sie ganz klassische, auch mit Stein und mit Holz, beziehungsweise mit Beton gebaute Fassaden vorfinden. Und
nochmal den Plan aufführen.
Ja. Könnte man, genau.
Genau.
Seite ja. Ja. Ja, da sehen Sie es ganz gut. Also wir haben tatsächlich das Schaufenster, wo wir ein Glas benutzen. Das, was Sie jetzt von oben sehen, ist eine Photovoltaikanlage. Also die wird schon mal für die Bürger produktiv werden und mit Strom und damit auch Werte und Geld erzeugen. Und die Seite, die Sie jetzt nicht sehen, die nach oben geht, das ist die Nordseite. Und da waren wir sehr glücklich drüber, weil es deswegen nicht überhitzt ist, dieser Bereich. Und heizen werden wir das im Winter nur so, dass es da nicht einfriert und dass es den Pflanzen gut geht.
Ich würde, wenn ich darf, nochmal das Stichwort Perspektivwechsel aufnehmen. Es ist ja gut, dass man auch in der Architektur zu unterschiedlichen Auffassungen kommt. Aber den Perspektivwechsel haben die politisch Verantwortlichen der Stadt schon vor Jahren eingenommen, als es nur um die Diskussion ging. Das ist ja kein ganz neues Thema, das ist ja schon seit Jahren die Frage Umgang mit dem Immobilienbestand der Stadt Mönchengladbach. Deswegen ist die genannte HSP-Maßnahme daraus entwickelt. Ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Wir sind jetzt sozusagen in den letzten Jahren, haben wir das nur etwas fokussiert und die gemeinsame Kraft auch nach vorne gebracht. Der Perspektivwechsel bestand damals in der offenen Diskussion, wohin geht denn die Verwaltung? Da begann der Perspektivwechsel. Und diesen Perspektivwechsel tragen wir allesamt jetzt in der Diskussion weiter fort. Mit der Entscheidung, die getroffen wurde, die Verwaltung wird am Standort in Mönchengladbach in Standort Reit konzentriert. Und dann gibt es die bauliche Umsetzung. Und dazu hat es ein Gremium gegeben, Ausschreibung gegeben und. Das ist auch nicht erwachsen. Und dies unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten kann man dann sicherlich, ist es dann tragfähig, man kann es unterschiedlich diskutieren. Nur ich würde das auch auf dieser fachlichen Ebene nicht lassen und sagen, jetzt macht man einen Perspektivwechsel. Sondern der Perspektivplatz begonnen, dass man sich zu dem Standort Reit bekennt und es überhaupt an dem Standort macht. Und jetzt müssen wir in die Umarbeitung gehen und sagen, und was ist im Einzelnen tatsächlich noch an diesem Gebäude zu tun, um die Effekte, die wir uns alle erhoffen, zu tun, von der Grundaussage, und da bleibe ich auch als Fachmann dabei, ist das gerade durch diesen Entwurf und insbesondere so auch gegeben.
Also ich kann die Frau Reh ein bisschen gut verstehen. Die Sparkasse würde ich auch vermissen. Sie ist keine schlechte Architektur. Ich habe hier ein Bild von 1956, ohne Verfremdungen, ein gelungenes Gebäude. Das geht auch mit auf die leitlichen Planungen zurück. Es ist ein Abwägen. Also Bauen in der Substanz ist total Spaß, das muss man wissen. Da haben wir als Kirche reichlich Erfahrungen. Und wenn wir alles neu bauen könnten, dann würden wir viel Geld sparen. Aber das ist jetzt die Frage auch an die Architekten. Von meiner Seite hätte man mit diesen Formen nicht spielen können. Ich bin auch nicht so ganz glücklich, die historischen Bauten zu inszenieren. Historismus inszenieren ist eigentlich nicht nötig. Die sind so aussagekräftig. Also ich meine den Verbindungsbau zwischen Bezirkskommando und historischem Rathaus. Das ist jetzt eine geschlossene Einheit, die letzte Front, die den Krieg überstanden hat. Das ist die Planung von Wilhelm Strauß, die Staffelung der Gebäude von der Gemüsenstraße zu den Lungen. Einfach nur mal, ich möchte es einmal gesagt haben. Ich will damit keine Züge aufhalten, aber man muss sich ja über die Gesamtwirkung auch Gedanken machen. Auch die Marktstraße wird natürlich schneller werden am Ende. Und der schöne Platz vor der Sparkasse, der ja gelungen ist, der neu gestaltet ist, wird verschwinden. Das sind Dinge, die man gegeneinander abwägen muss, wenn man ein solches Projekt in die Hand nimmt. Ich möchte das hier nur einwerfen, also meine Meinung. Aber Sie melden sich schon ganz lange und dann kommt die Einzelhandel.
Mein Name ist Doris Halberkamp. Ich habe noch eine andere Anmerkung. Wie ist es mit der Verkehrssituation drumherum? Ich bin im Moment ganz, ganz unglücklich die Straße. Ich habe jeden Tag Angst um meine Kinder, dass die mal irgendwann nicht mehr nach Hause kommen. Weil das ist verkehrsmäßig so unübersichtlich. Von allen Seiten kommen Autos, es wird viel zu schnell gefahren, auch durch den ÖPNV. Ich würde dafür plädieren, die Straße einfach zur Fußgängerzone zu machen. Das wäre ein ganz, ganz großer Umstand. Ja. Das würde auch die Aufenthaltsqualität steigern. Wäre auch sicherlich machbar. Super.
Vielleicht darf man aus unserer Sicht eine Antwort zu den vorherigen Fragen. Man sieht ja, dass es so eine Architektur polarisiert sehr schnell, sehr stark. Wir gehen bis zu den Abgehungen, das ist ja deutlich, wir wollen uns genau proben. Wir wissen, es ist eine sehr moderne Architektur, es ist eine Architektur aus dieser Zeit. Es entspricht unserer Haltung zum Thema historische Bauten. Historische Bauten ja, schätzen wir, integrieren wir sehr gerne in Gebäude. Weil sie natürlich die Modernität ein Stück weit kontrastieren oder brechen, wenn wir in einen Dialog treten. Deshalb holen sie gerne ein Stück hervor, was wir überhaupt nicht gerne tun, ist historisierende Bauten. Also eben sparen, jemand zu sparen, von einer Bohrung oder was. Das passt, glaube ich, nicht mehr so ganz in die Zeit. Wir verstehen, dass es völlig unterschiedliche Ansätze zu dem Thema gibt. Wir glauben aber, wir sparen am Anfang von einer sehr komplexen Gesamtaufgabe, dass wir dann das gefunden.
Mein Name ist Roland Beten, wir betreiben seit 130 Jahren den Einzelhandel. Ich kann die Skepsis von vielen Leuten sehr gut verstehen, und zwar in Mönchengladbach ist halt noch kein Bauprojekt in der Zeit oder im Finanzplan gewesen. Nichtsdestotrotz sollten wir uns diese Chancen nicht entgehen lassen, den Frequenzbringer hier in die Innenstadt zu bekommen und auch hochqualifizierte Arbeitsplätze. Das Problem, was ich bei Ihnen jetzt sehe, ist, Sie haben zu sehr die Verwaltung und die Finanzen vielleicht gesehen, ohne das Umfeld zu beachten. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Befahrbarkeit, die wir bis jetzt haben, zum Sparkassenvorplatz. Wir haben dort mehrere Firmen, die darauf angewiesen sind, dass sie beliefert werden. Und genauso ist es mit den Parkplätzen, den Kurzparkplätzen, die wir im Bereich der Sparkasse haben. Diese sind zum Beispiel für den Einzelhandel ganz enorm wichtig, aber auch für die Bürger, die zum Beispiel älter sind oder Gehbehinderungen haben, weil sie von dort aus zentral alle Geschäfte erreichen können. Und deswegen haben wir uns auch schon bei der letzten Baumaßnahme entschieden und dagegen gewehrt, dass diese Parkplätze wegkommen.
Ich komme gleich wieder. Mein Name ist Karl Ringel, ich habe eine Frage. das Leben nach 17, 18 Uhr aus, wenn 1800 Beamte nach Hause fahren.
Also meine sehr verehrten Damen und Herren, ich gebe zwei Themenbereiche auf. Das eine ist das Verkehrsthema, Stresemannstraße, Fußgängerzone und Anfahrbarkeit und Kurzparken. Genau an diesen beiden.
Die Frau haben wir gehört, da unbedingt auch zu. Das muss ich Ihnen auch noch erklären, wie Sie das schaffen sollen, wenn Sie den Busbahnhof in Mönchengladbach kaufen wollen und verkleinern. Das gehört alles zusammen.
Ja, genau. Diese beiden Meldungen zeigen ja genau auch die Bipolarität. Einige sagen, wir müssen ran mit dem Verkehr möglichst nah. Verständliche Gründe zunächst mal. Und Sie sagen, mit Blick auf die Kinder, bitte nehmt den Verkehr raus. Das ist ja die allgemeine Diskussion, die wir in unterschiedlichen Stellen der Stadt haben. Ein Verkehr, ich bin auf das Auto angewiesen, ich muss es haben, ich muss meine Kunden hinbringen und ich muss aus irgendwelchen persönlichen Gründen mit dem Auto möglichst schnell oder weit, möglichst schnell und möglichst weit an meinen Ort herankommen innerhalb des Stadtgebietes. Dieses auszugleichen und dieses miteinander in Kombination zu kriegen, das ist jetzt auch unsere Aufgabe des weiteren Plans. Es wird sicherlich nicht so sein, dass wir eine Belieferung kappen und sie nicht mehr beliefert werden können. Definitiv nicht. Gibt es auch schon mit den Architekten, weil wir die Hinweise der Frühzeit ja auch aufgenommen haben, gibt es schon Überlegungen. Ob die Anzahl dann sinnfälligerweise vor einem solchen Gebäude, dann noch Kurzzeitparker sind, wo wegen 5 Parkplätzen ein dauernder Suchverkehr ist oder die Hoffnung, dass dann einzelner Parkplatz ist, würde dem widersprechen. Insofern würden die Stichwort insgesamt auch den Erreichbarkeit ja, unter den unterschiedlichen Ansprüchen, aber Aufenthaltsqualität, der Begriff ist auch schon mehrfach gefallen, um dieses Rathaus herum auch entsprechend auszuprägen, damit das tatsächlich ein Raum ist, der auch künftig von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen und gelebt wird. Und verstehen Sie, dass wir jetzt nicht nur sagen, Stresemannstraße, Fußgängerzone, ich glaube, da hätten wir noch eine ganze Menge politische Diskussionen, ob, weiß ich auch nicht, ob das so ganz sinnvoll ist. Wir müssen gucken, dass wir die unterschiedlichen Funktionen, die die Stadt an dieser Stelle hat, auch miteinander unterbringen.
Ja, dieser Entwurf, der zeigt sich mir vor allem in diesem Glasriegel, den finde ich auch schön, aber das ist eigentlich nicht das Wesentliche, sondern das, was dahinter steht, da wo Verwaltung dann stattfinden soll, wo gearbeitet wird, da habe ich keine Vorstellung von. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass alle Arbeitsbereiche, die eine öffentliche Verwaltung vorhalten muss, in Großraumbüros stattfinden kann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, Bürger kommen ja auch mit sehr persönlichen Anliegen daher. Und das, dazu haben wir noch gar nichts gesehen. Das finde ich jetzt auch noch eine sehr spannende Frage.
Könnte man vielleicht
noch ein bisschen hinter die Gasmasse haben, aber da kann man ja sicher noch was aufrufen.
Da könnte ich mal vielleicht als Tipp geben, dort sind ja die Pläne zum Teil im sehr, sehr großen Maßstab, übergreifend über 2 große Pläne gezeichnet. Diese Bürofläche, man sah es eben als der Lageplan da, bei den meisten Blöcken hinter dem Riegel, da sieht man das Modell, die beinhalten ganz flexible Arbeitsplätze. Da können Sie machen ein ganz klassisch modernes, ein ganz klassisches Büro mit einem geschlossenen Flur, mit ganz geschlossenen, völlig abgetrennten Büros. Einzelbüros, wie wir das nennen, ist, man kann das alles weglassen, da geht es auch den Brandschutz. Wir nennen das immer, das sind sehr flexibel, nutzbare Flächen. Das heißt, Sie können das wirklich offen machen, das ist eine Großraumfläche. Und es gibt diverse Mischformen. Das heißt, dieses Haus muss alles Mögliche können, weil zurzeit entwickeln sich gerade auch die Prozesse in der Arbeitswelt fast alle Jahre neu, kommen neue Ideen hinzu, auch durch Digitalisierung. Also da kann das Haus sehr gut darauf reagieren.
Sie haben an der Stelle ja völlig recht. Es gibt viele Situationen, in der Verwaltung mit Bürgern und auch im Sinne von Kunden zu tun hat, wo es auch auf einen geschützten Raum ankommt. Natürlich wird es die geben. Ob das aber dann der Platz ist, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sein Tagesgeschäft erledigt, ist wieder eine völlig andere Frage. Ja? Man kann ja zu einem Beratungsgespräch sich in einen geschützten Raum begeben und dann die Büroarbeit, die ohne Kundschaft stattfindet, eben auch in einem anderen Bereich wieder erledigen. Das sind genau die Dinge, die wir im Augenblick diskutieren. Und ich hatte das eben schon mal kurz angesprochen, wir haben 10% Mitarbeiter mit Behinderungen, die werden zum Beispiel sicherlich nicht sozusagen einen fließenden Arbeitsplatz haben, die werden einen festen Arbeitsplatz haben, weil die auch spezielle Anforderungen für ihren Arbeitsplatz brauchen. Das sind aber diese vielen Aspekte, die wir besprechen müssen. Und hier klang mal an, das sei ja ganz schrecklich, in einem so offenen Büro zu arbeiten. Wir sind mit mehr als 400 Kolleginnen und Kollegen nach Venlo gefahren, weil es diese Sorgen auch gab. Und die Kolleginnen und Kollegen hatten die Gelegenheit, sich das nicht nur anzugucken, sondern auch mit denen zu sprechen, die da arbeiten. Und der weitaus überwiegende Teil, glaube ich, kann man sagen, ist mit einer sehr, sehr positiven Meinung zurückgekommen über die Gestaltung der Arbeitsplätze in diesem neuen Rathaus in Venlo. Und ich glaube, da muss man sicherlich viel sprechen, auch noch im weiteren Verlauf mit den Mitarbeitern, um es so hinzukriegen, dass alle sich einigermaßen wohlfühlen. Und da gehören viele Einzelaspekte dazu. Sie werden heute bei uns in der Verwaltung eigentlich nirgendwo sowas wie eine Teeküche für eine Abteilung finden. Das ist in den modernen Arbeitswelten aber eigentlich Standard. Ja, wir haben mal vor vielen, vielen Jahren die Kantine abgeschafft, aus Kostengründen. Ist bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überhaupt nicht positiv angekommen. Das ist immer der Punkt war, wo man sich auch mal fachbereichsübergreifend mittags austauschen konnte. Und wenn man heute moderne Arbeitswelten anguckt, nicht nur in Venlo, hier in Gladbach kann man das besichtigen bei der Santander Bank, sowohl in der Gladbacher Innenstadt als auch im Nordpark. Firmen, die im Neubauten errichten, arbeiten eigentlich alle nur nach diesen Prinzipien und kommen alle zu dem Ergebnis, dass die Mitarbeiter und auch die Kunden sich da wohler fühlen. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung zu Ihrer Frage, was passiert dann nach 17 Uhr? Auch das ist eine Frage, die auf dem Tisch liegt. Der Obolin hat es vorhin mal angesprochen, Sie wissen alle, wo heute die Stadtteilbibliothek ist, im Obergeschoss von Karstadt. Wir haben ganz spontan gesagt, kann man die nicht nach vorne in diesen Glasriegel ziehen oder auch abends länger offen halten. Wir haben jetzt die Möglichkeit von Sonntagsöffnung der Bibliothek. Das würde nach vorne raus viel, viel besser funktionieren und auch zu Leben in diesem Bereich beitragen. Und warum soll das nicht auch eine Fläche eingerichtet werden, in der ein Café betrieben wird, das eben auch länger auf hat, als die Verwaltung ihre üblichen Arbeitszeiten hat. Das ist uns völlig klar, dass da eben nach 17 Uhr nicht ein toter Platz stehen darf, sondern da möglichst auch weiter Leben in diesem Bereich dann vorkommt.
Meine Frage ist, was passiert, wenn der Baufahrer mit Karstadt und der ganzen Stresemann-Frage, die ganzen Geschäften, werden die stillgelegt, wird die ganze Kommunikation damit aufgehoben? Ja.
Also es bezieht sich ja insbesondere auf, auf die Karstadt-Nutzung. Wir haben Karstadt von Beginn an schon in unsere Vorüberlegungen mit einbezogen und sind jetzt auf der Grundlage dieses Entwurfs, so lange haben wir gewartet, auch mit den einschlägigen Herren, Damen und Herren sozusagen im Gespräch, wie wir dieses gesamte Thema aufsetzen, sowohl in der Baufrage wie auch hinterher in der Umsetzung tatsächlich. Da ist auch noch nicht alles optimal, aber Karstadt, das darf ich Ihnen an dieser Stelle versichern, sieht auch darin eine Riesenchance, sich dauerhaft zu etablieren und auch den Ansprüchen für die Zukunft zu setzen, mit dem erklärten Willen hier zu bleiben. Sehen Sie bitte nach dem Entwurf, sind das nicht genau dann und dann geht das so und so. Aber das ist die erklärte, nicht die erklärte, sondern auch die schon bereits praktizierte Vorgehensweise. Und das sind genau die Prozesse und Änderungen und Vertiefungen, die wir jetzt vornehmen müssen. Mit der Stadtsparkasse auch von Anfang an im Geschäft. Und die Stadtsparkasse hat ja geäußert, sie wird innerbetrieblich sich etwas anders aufstellen. Ein Teil geht zur Hauptstelle nach Mönchengladbach und. Aber es soll eine große Zweistelle Niederlassung in Reit bleiben. Und die Stadtsparkasse hat den Wunsch, und das war auch Bestandteil des Wettbewerbes, ich sag mal, zwischen den Denkmälern altes Rathaus und alte Kommandant.
Dort ihre
Niederlassung künftig einzurichten. Und da sind wir auch in den vertiefenden Planungen. Und und wie die Zwischenzeit ist, werden wir dann auch dort entsprechend gemeinsam besprechen.
Umweltschutz und NRW.
und freue mich, dass auch zwei Herren, die sich mit dem Umweltschutz hier auseinandersetzen für dieses Projekt, da sind. Sie haben ja auch erklärt, dass Sie also da schon sehr viel an in Sachen Umweltschutz mit eingebaut haben und dass das alles sehr CO2-freundlich ist. Aber es bezieht sich halt nur auf das Gebäude innen und nicht nach außen. Und Umweltschutz heißt für mich nicht unbedingt nur im Innenraum, im Gebäude, sondern vor allen Dingen auch außen herum halt die Umwelt betrifft. Und ich wundere mich, dass Ihr eigenes Umweltamt Leute abstellt für Reiter, die hier Brunnen und Gärten haben, um diese aufzusuchen, nachdem sie sich melden durften, wer einen Garten hat und da bestärkt Umweltschutz hier zentral in Reit betreiben will. Die Arbeiter kommen, die Angestellten kommen raus, schauen sich das an und wollen dann auch irgendetwas für den Vogelschutz oder Eichhörnchen oder was auch immer da zu tun ist, machen können für Insektenschutz, den wir ja alle dringend brauchen, damit unsere Nahrung, was wirklich existenziell und Umwelt ist, wichtig ist, dass es Vögel und Insekten gibt. Die Max arbeiten mit ihnen da zusammen, dass sie hier Blumenbeete und Ränder anlegen. Das ist auch alles sehr schön und wichtig. Nur was nützt es, wenn dann wiederum durch solche Glaskästen die Vögel wirklich zu Zehn und Hunderten am Tag dagegen fliegen, zumal das Gebäude total transparent ist und die Vögel diese Scheiben nicht wahrnehmen können. Und dann bringt das gar nichts. Ich weiß, dass also viele Bauten damals vor 20 Jahren mit Glas gebaut wurden, als das richtig modern wurde. Und die Hausmeister zum Beispiel bei Maison Dumont oder den Kölner Express und viele andere Gebäude in Großstädten, also Hausmeister einstellen, die zweimal täglich mit Schubkarren um die Gebäude fahren, um all die toten, verletzten und nicht mehr zu rettenden Vögel einsammeln. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so im Sinne des Umweltschutzes ist und auch für unsere Nahrung, die also gestoppt werden muss. Und auch wenn man in dem Gebäude sitzt, seine schönen Zonen da hat und seine Ruhepunkte da genießt und sich trifft mit sich und dann sieht, wie der Kugel nach dem anderen gegenknallt und dann da unten liegt und ihm niemand helfen kann und eben stirbt. Und ich glaube, dass das also nicht so gut ist, wenn Familien mit Kindern dann da sitzen und dann erklären müssen, ja, das ist halt so, weil das Gebäude aus Scheiben gebaut wird. Und Moment.
Wer möchte hier vorne links etwas sagen? Ich bin gerade kritisiert worden.
30 Sekunden Redezeit.
Ja, schönen Abend, euer Rüdiger Kopps, mein Name. Ich denke, die Vorteile für die Reiter Innenstadt, die werden sicherlich überwiegen. Keiner vermutlich für dieses Projekt. Ich wollte nur noch mal die historische Front ansprechen und mir gerade der unscheinbare Rückenteil zwischen der königlichen Kommandantur und dem Rathaus, das scheint, wenn man sich um die alte Stadtansichten anschaut, also auch die Aufnahmen von 1897 und 1893, wie der älteste Teil der Bebauung hier im Rat, am Rathaus zu sein, und am Marktplatz zu sein. Und von daher finde ich es auch eine Weile schade, wenn es verschwinden würde.
Ja, ich will den längeren Redebeitrag der Kollegin gerade nochmal aufgreifen zu einigen Themen, die sie nur am Rande mit dem heutigen Abend zusammenhängen, weil das für mich einen Impuls gibt, nämlich was die Belebung oder die Funktionalität dieses Komplexes und dieses Bürgerhauses angeht. Ich glaube, dass solche Veranstaltungen überhaupt nicht nur wichtig ist für den Bau einer Verwaltung, eines Gebäudes für die Verwaltung, sondern auch wir brauchen transparente Politik und wir brauchen einfach viel mehr Dialog auf dem politischen Feld. Und ich glaube, das ist das Ausdruck dessen, dass immer mal wieder hier auch so einzelne Beiträge eingestreut werden, wo man ungeduldig wird und denkt, das wird doch gar nicht richtig hier hin. Aber wir brauchen viel mehr Gelegenheit. Also ich wünsche mir wirklich, dass die Fraktionen da auch alle sind, dass da abends was los ist, politische Veranstaltungen sind und man da auch richtig rein kann und das weiterführen kann, dass heute einsatzweise ja wirklich ganz gut funktioniert. Ansonsten finde ich, gibt es ein Gegenargument da irgendwie, das so grundsätzlich in Frage zu stellen. Wir brauchen das ja.
Und das, grundsätzlich finde ich das Projekt ausgezeichnet. Ich glaube, dass gerade in Reihen es notwendig ist, dass so eine Art Ankerprojekt entsteht. Erstens. Zweitens, Bedenken habe ich gegen Ihre Begriffe von der Kaufkraft, mehr Kaufkraft, Aufenthaltsqualität, mehr Gastronomie, weniger Leerstand. Nichts von dem ist im Augenblick Fakt im Stadtteil Alt. 1800 werden jeden Morgen aus dem Umland anreisen. Die Städte, der Verkehr ist ja jetzt bereits total überlastet zwischen Mönchengladbach und Heiden und umgekehrt. 1800 sind um 17, 18, 19 Uhr verschwunden. Ich frage, wen auch immer, wo soll mehr Kaufkraft herkommen? Weniger Leerstand, wo soll der herkommen? 30% der Mönchengladbacher sind Transferleistungsempfänger, 20% wohnen davon rein. Wenn Sie sich erhoffen, dass 1800 Angestellte Kaufkraft bringen, müssten Sie dafür sorgen, dass Sie abends hier bleiben und am Samstag wiederkommen. Ich habe 20 Jahre auf der Bogner Allee gewohnt, ohne jetzt in Gladbach. Ich wage das zumindest zu bezweifeln. Das Projekt mag eine Anregung sein. So verstehe ich das auch. Sie sollten es verwirklichen. Aber sich zu erhoffen, dass 1800 Leute den Stadtteil Reit aufblühen lassen, das wage ich zurzeit zu bezweifeln.
Ja, ich will zwei Sätze darauf antworten. Dass Sie das bezweifeln jetzt im Moment, mag so sein. Aber was ist denn die Alternative? Insofern fand ich Ihren Nachsatz gut und sagen, das Projekt ist gut und richtig, das müsst ihr machen. Und ich würde dann ergänzen, um überhaupt die Chance zu haben, Reit Innenstadt zu stabilisieren. Ob es sich bewahrheitet und in welchem Maße, ist mit 1900 Mitarbeitern oder ohne, auf jeden Fall erstmal ein deutlicher Unterschied. Und deswegen genau machen wir es und wir setzen einfach die Hoffnung daran. Können Sie auch um Hoffnung, das kann keiner garantieren. Aber es ist, nachdem alles, was wir im Kontext soziale Stadt Reit getan haben, die zentrale Maßnahme der Weiterführung, der Glaube an Reit. Ansonsten wird die Alternative haben, wir glauben nicht dran und wir lassen es an. Deswegen schreiben wir es auf die Zeit auf.
Ja, mein Name ist Frank Schmidt. Zwei Dinge, die mich interessieren würden. Eines ist der ökologische Aspekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Glaslinie, dass das mit der Photovoltaik dann letztendlich alles sein soll und auch bedenkt, wie groß die Dachfläche insgesamt ist. Ich denke, da ist noch was machbar, da werden wir noch aus dem Hinterkopf haben. Zweitens vielleicht ein Gründer oder ähnliches, um ein bisschen die Wassermassen aufzunehmen, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Das ist das eine. Das andere ist, was mich persönlich sehr beschäftigt als selbstständiger Handwerker, das ist natürlich letztendlich auch die Geschichte mit den Parkplätzen. Ja? Also 1800 Menschen, das stellt für mich, also das ist ein riesiges Problem da im Grunde genommen. Da müssen Sie, ich möchte einfach, dass Sie dort extrem darauf achten, dass das möglichst, Elektrofahrräder, was weiß ich, Shuttlebusse oder sonst was, aber dass diese Geschichte relativ ohne Schaden für die Bürger in Leipzig, damit die noch irgendwo einen Parkplatz haben, über die Bühne geht. Das wäre mir ein ganz wichtiger Aspekt bei der Geschichte. Ja? Ansonsten ist das sehr lobenswert, finde ich. Ja?
Ich würde gerne einmal das Wort Perspektivwechsel nochmal aufgreifen. Erstmal nochmal herzlichen Dank für die Präsentation. Wenn ich mich so umgucke, spreche ich erstmal aus der Perspektive irgendwie der neuen Generation. Weil hier sind eine Handvoll Leute, die ich in meine Altersklasse schenken würde. Ich bin gerne in Reit, ich liebe Reit und ich freue mich unfassbar auf dieses Projekt, weil ich glaube, genau das ist es. Das ist eine Chance. Wir haben auf der anderen Seite der Hauptstraße das Studentenwohnheim, was jetzt kommt. Und ich glaube, einfach diese beiden Eckpunkte in diesem Städteräumlichen Entwurf werden weiter in Stadt Frankfurt leben. Klar, wenn wir nicht davon ausgehen, dass 1800 Leute ihren kompletten Alltag hier irgendwie dann verbringen und ihren täglichen Einkauf erledigen, aber jeder muss mal überlegen, was macht er in der Mittagspause? Er geht irgendwie was essen, er geht vielleicht nochmal irgendwas einkaufen oder sonst irgendwas. Und das wird einfach Reichtum bringen, glaube ich. Und dafür danke. Ich bin unfassbar gespannt, vor allem auf den Zeitplan, ja. Aber wenn irgendwas in die Richtung kommt, was Modernes, was Neues und Nachhaltigkeit für alle drei Säulen, die Nachhaltigkeit bedeuten, ja, also ich freue mich und ich bin froh dran.
Ja, vielen Dank für die Wahrnehmung. Wir haben uns wirklich sehr viele Gedanken gemacht und vielschichtig dort auch was ausgearbeitet in der Folie und in dieser Dachaufsicht kann das nicht alles dargestellt werden, das wird unübersichtlich. Aber Sie haben recht, wir werden in den Innenhöfen werden kleine Biotope entstehen, auch für die gelebte Umwelt. Es werden auf den Dächern sind Grünflächen, Sie sehen das so ein bisschen mit diesen grünen Wölkchen angedeutet. Wir können auch die Photovoltaik als Pergola bauen, dass man darunter trotzdem noch Insekten, Bienenweiden anpflanzen kann. Das ist alles möglich. Glauben Sie bitte uns, dass wir diese Aspekte sehr gerne aufnehmen, die von Ihnen heute kommen, und schauen, wie wir die mit einarbeiten können. Und Ökologie, so wie wir sie verstehen, ist wirklich ganzheitlich. Und auch das Thema Vogelschutz treibt uns um. Und auch das werden wir versuchen zu lösen. Es gibt technische Versuche und technische Forschung, wie man den Vogelschlag an Glasfassaden reduzieren kann. Auch das werden wir hier einbauen. Aber da kann ich heute noch nicht abschließend drüber sprechen.
Ich glaube, was Herr Jung gesagt hat, spricht darüber, das Ganze ist ein Prozess. Da ist noch eine Frage offen, wie gehen wir um mit dieser Band zwischen Rathaus und Kommandantur. Ich muss gestehen, ich bin Düsseldorfer, mir ist noch nicht exakt aufgefallen, aber genau die Sachen ist ja mit Anlass, es wahrzunehmen, genauer hinzuschauen und das sind sicherlich Absprachen mit dem Denkmalschutz erforderlich. Ja? Das soll heißen, diesen Prozess weiterführen, der ist noch lange nicht zu Ende.
Dieses Zwischengebäude zwischen Rathaus und Kommandantur ist das älteste Gebäude in der Innenstadt, das ist von 1880. Es gibt, glaube ich, nach dem Bombenkrieg kein älteres Gebäude. Und die Kirche und Rathaus sind jünger. Es steht nicht unter Denkmalschutz, aber im Kern ist es noch das historische Gebäude. Zur Info. Ein Mitarbeiter von Kaschel.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Hermann Löbs. Und meine Frage ist jetzt das Erste. Das Rathaus ist eigentlich im Moment so auf derselben Fluchtlinie wie das Karstadtgebäude. Nach dem Plan würde selbst die Glasfront ungefähr 10 bis 15 Meter mindestens nach hinten gehen. Und wenn man den Eingangsbereich nimmt, wäre das mindestens nochmal 5 Meter nach hinten. Also ich kann mich gerade erinnern, dass circa vor einem halben Jahr noch geschrieben wurde, dass das Karstadtgebäude so erhalten bleiben soll. Es soll nur drumherum gebaut werden, es soll modifiziert werden. Wenn dem so gemacht würde, wäre das eine massive Entkernung während des Verkaufsbetriebs. Das Zweite, wo ich die schönen Modelle und auch die Bilder im Dezember gesehen habe, die Innenhöfe sehen richtig toll aus. Jetzt aber wieder beim Karstadtgebäude. Wenn ich das richtig sehe, haben wir 5 Etagen im neuen Glasgebäude. Wenn ich das Atrium sehe, den Innenbereich, dann ist in diesem Karstadtgebäude, fängt das ab der ersten Etage an. Was denn heißt, dass die Stadtbücherei dort gar nicht mehr vorhanden wäre?
Mich treibt immer noch die Frage um, was dieses Projekt für den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt für die nächsten, sagen wir, 20, 30 Jahre bedeutet. Sie sagen, der Kredit für speziell dieses Projekt wird zusätzlich gewährt über 200 Millionen. Aus welchem Haushalt werden dann die Tilgungen und die Zinszahlung bezahlt? Ja, dann antworte ich als erstes mal. Also es gibt nur einen städtischen Haushalt und aus dem werden dann letztendlich in der Zukunft auch die Geldbeschaffungskosten letztendlich aufgebracht werden müssen.
Das sind dann Positionen, die in der Soll-Situation in zukünftigen Haushalten natürlich den Haushalt belasten. Aber aufgrund der Annahmen, die wir getroffen haben und die es jetzt noch zu konkretisieren gilt, werden wir auch viele positiv auf den Haushalt wirkende Effekte haben und glauben zurzeit, dass diese letztendlich dann diese negativen Kreditbeschaffungskosten überwiegen werden vom Volumen her. Das ist eine Frage dann der Soll-Situation nach dem Wechsel des Portfolios geplant im Jahr 2025. Ob wir dieses Kreditvolumen bekommen werden, hängt ab von der Wirtschaftlichkeit, die wir spätestens zum Investitionsbeschluss nach dem ganz normalen Regelwerk der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen dann der Kommunalaufsicht nachweisen müssen und auch wollen und werden, damit wir da auch wirklich belastbar in unseren Annahmen werden und auch für zukünftige Haushalte dann eine gewisse Sicherheit haben.
Ich will gerne nochmal auf den Karstadt-Hinweis kommen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sind in Gesprächen mit der Geschäftsführung, nicht nur lokal, sondern auch regional, die für das Gebäude verantwortlich zeichnen, die mit uns den erklärten Willen haben, dieses Karstadt auch in eine entsprechende Zukunft zu führen. Ich darf nochmal daran erinnern, das resultiert auch letztendlich die Haltung der Stadt, dieses gemeinsam zu tun, aus dem Umstand, dass Karstadt und das Gebäude ja der EWMG gehört, zumindest diese Ebene und das Untere, oben drüber der Stadt. Und damals an die EWMG, also an die Entwicklungsgesellschaft Mönchengladbach, von der Politik den Auftrag bekommen, kauft das Gebäude oder die Karstadt-Immobilie nicht nur, um dann etwas für Rhein zu tun und Karstadt irgendwie am Leben zu halten, sondern überhaupt, um die Option zu haben, mit dem darüberliegenden Verwaltungsgebäude in Zukunft auch etwas zu tun. Insofern ist diese Zielrichtung Karstadt seit langem bekannt und wir wissen, dass da auch bestimmte Umstrukturierungen sind. Und wie im Einzelnen das jetzt funktioniert, das machen wir auf der Grundlage der jetzt hier vorliegenden Architekturentwürfe.
Herr Dr. Bonin, Sie haben im Februar letzten Jahres gesagt, dass ein Parkplatz für die Mitarbeiter nicht finanzierbar und unnötig wäre. Die Mitarbeiter könnten ja mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Meine Frage an Sie, kommen Sie auch mit dem Fahrrad?
Ja.
Ja, sind Sie?
Ja.
Aber wie sollen die Leute denn dort irgendwelche Sachen zu erledigen in der Stadtverwaltung? Wie soll das denn möglich sein? Wenn ich nicht mit dem Bus hinfahre, ich kann auch fast zu Fuß laufen. Aber als andere, die aus dem Umland kommen, um was zu erleben, Personalausweisführerschein, egal was es ist, die haben keine Möglichkeit zu parken. Die parken nicht, was es geht schon. Zu gut Deutsch, nee. Bescheid.
Also zu diesem Thema Mobilität der Verwaltung der Zukunft ist natürlich ein ganz entscheidendes Thema auch für uns innerhalb der Verwaltung. Ich habe die Aussage getroffen, sehr frühzeitig, bin auch fest überzeugt, dass es der einzige Weg ist, tatsächlich auch, sind verschiedene Umweltaspekte genannt, in Zukunft die Verwaltung auch umweltfreundlich aufzustellen. Und wenn Sie fragen, was ist denn nach außen, indem wir sagen, was wäre denn die Alternative? Für jeden, wie bislang gedacht, irgendwie für jeden Mitarbeiter einen eigenen Stellplatz, kostenfrei, wo gibt es das noch? Nirgendwo auf der Welt.
Nein, kann
nirgendwo auf der Welt.
Wer kann das bieten? Das geht alles. Jeder Unternehmer macht das.
Das so. Wir haben dort einen anderen Weg vor und sagen, wenn wir die Umweltsituation und das, was wir an anderen Stellen auch im Verkehrsbereich tun, ernst meinen, können wir nicht davon ausgehen und jedem Mitarbeiter und jeder Mitarbeiter einen Stellplatz schicken. Deswegen haben wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr intensiv über ein Jahr gesprochen, von Auswertung von Fahrtenbüchern bis hin zur Wohnstandortanalyse und. Und da kommen ganz erstaunliche Ergebnisse raus. Oder die Fragestellung, wofür gebraucht ihr eigentlich das Auto? Drei Zahlen. 70% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohnen in einem Radius, das Radius im Radius zwischen 7 und 10 Kilometer. Es ist also gar nicht so, dass sie einpendeln, einfliegen, sondern sie sind Bürger dieser Stadt im großen Teil. Das heißt es und nichts anderes. Und da sind wir durchaus der Auffassung, deswegen war es auch Bestandteil zu sagen, ja, wir bauen entsprechende Radstellunterlagen, wir bieten Dienstpedelecs an, wir haben Carsharing-Pool und all diese Maßnahmen, die sind völlig notwendig. Und das kann man auch machen bei der genauen Analyse, wozu braucht ihr denn eigentlich während der Zeit dann das Auto? Und da kriegen Sie erschreckende Zahlen heraus und so, ja, wir brauchen das Auto alle, weil wir hier weiter zur Baustelle müssen und so weiter. Alles Entfernungen, die Sie mit dem Fahrrad oder ÖPNV machen können. Natürlich, und das gebe ich unumwunden zu, müssen wir eine Taktverdichtung hinkriegen zu diesem neuen Schwerpunkt Rhein, der aber nicht nur für das Rathaus gut ist, sondern für Gesamtrhein wiederum gut ist. Und das ist unsere grundsätzliche Auffassung. Wir haben da von Jobticket bis hin zu die unterschiedlichen Maßnahmen, ich habe es gerade genannt, wo wir von ausgehen können, dass wir diesen allgemeinen Trend, der allgemeinen Anforderung auch an Umweltaspekte in einer Stadt gerecht werden können.
Ja, guten Abend zusammen. Vielen Dank für die Präsentation. Sie haben sich auch viel Mühe gegeben und auch finde ich toll. Der ganze Saal ist voll. Fast die ganzen Einwohner von Stadtbilder 1 sind hier. Mein Name ist Franjo Schiller. Ich bin 44 geboren. Ich bin ein Trümmerkind. Kriegskind und Trümmerkind. Aber als Kind mit meiner Mutter haben wir auch die Trümmer des Krieges mitgeholfen zu beseitigen. Also, ich bin ein Insider dieser Stadt, kenne die von Anfang an, bin auf der Hochstraße groß geworden. Und jetzt kommen wir direkt mal zum Thema. Die neue Stadt Mönchengladbach, nach der Vereinigung, also Breit und Mönchengladbach, hat ein Problem. Sie hat kein Zentrum. Da hätte ich mir doch gewünscht, ich bin auch für ein neues Rathaus, da hätte ich mir doch gewünscht, dass wir ein ganz neues Rathaus bauen. Und zwar genau in der Stadtmitte, die sein müsste, die aber nicht da ist. Und da gibt es ein Grundstück. Da war früher das Polizeipräsidium. So, das hätte ich mir gewünscht für einen Neubau. Alle, viele Politiker sind nach Venlo gefahren, haben sich das Rathaus in Venlo angeguckt. Das war keine Flickschusterei, das war ein Neubau. Und ich komme aus der Baubranche und kann auch sowas beurteilen. Also, meine Idee, wenn ich jetzt zu entscheiden hätte oder vorschlagen könnte, ein neues Rathaus genau in der Stadtmitte von Mönchengladbach, dann hätten wir uns das alles gespart. Ich habe also mit Einzelhändlern hier in dieser Stadt gesprochen, hier in der Stadtmitte. Die Einzelhändler und die Cafés, die Bistros hier am Marktplatz, die haben mir gesagt, wir haben gerade den Umbau oder die Verschönerung des Marktplatzes erlebt, mit 17 Millionen Euro. Das haben wir überlebt, den ganzen Dreck und Staub. Und jetzt die Frage an Sie, von der baulichen Seite her, wie wollen Sie dieses Projekt oder dieses Problem bewältigen, dass der ganze Schutt, der ganze Bauschutt, der Staub, der Dreck, die LKWs, die da rein und raus fahren, dass das wiederum nicht jetzt die Geschäfte in der Nähe und die wunderbaren Cafés auf dem Marktplatz in Reit beeinträchtigt.
Ich kann Ihnen das nicht garantieren, das wird auch so sein, dass es Beeinträchtigungen geben wird. Aber was ist da, ich stelle die Frage nochmal, was ist die Alternative?
So lassen, wie es ist.
Wenn wir so lassen, wie es so ist,
und
haben wir, glaube ich, genügend Gründe dargelegt, warum wir uns auf den Weg machen und Mut haben, etwas für Rhein zu tun. Die Alternative ist, wenn nichts zu tun und alles weiter vor sich hingammeln zu lassen und sagen, irgendwie wird schon werden, aber eigentlich wird es ja nicht. Und wir gucken zu und geben der jüngeren Generation, ich dachte, das so offen, die Perspektive, ja, wir tun nichts. Weil während der Bauphase, ich darf das etwas überspitzen, bitte seht es mir nach, weil während der Bauphase Cafés durch Staub beeinträchtigt werden. Das kann man machen. Das kann man machen. Nur das ist nicht unser Ansatz unter all den heute Abend genannten Punkten.
Auf das Bild, da denke ich, naja, wenn man schon einen Azubi eine solche Animation machen lässt, sollte man da mal raus und gucken sich mal an, bei Ihnen scheint die Sonne von Norden hier. Schatten wird. Das muss aber eigentlich, sagen wir mal, so eine Qualifikation ist der Auftrag. Okay, das zweite ist die konkrete Frage, es ging ja um das Sparkeln. Wird denn wie in Venlo auch gesagt, okay, der innerhalb von 7 Kilometern in der Fahrt und in der Fahrt so groß, ich habe mich keine Fahrt.
Ja, ja.
Wird sowas denn doch verbindlich gemacht oder?
Ja,
Ja, wie sieht es aus, Herr Oberbürgermeister? Sie müssen eigentlich als Chef der Verwaltung da was zu sagen.
Herr Oberbürgermeister, Sie können später darauf antworten. Vielen, vielen Dank. Aber zunächst einmal, ich bin endlich dran. Ich lebe seit sechs Jahren. Der Herr Müller, der hat spielt lieber die Außenbezirke. Das mag seine Gründe haben. Wir kennen uns auch schon so lange, sodass ich mir das erlauben kann. Ich lebe seit 66 Jahren in dieser Stadt. Im Übrigen, ich habe, glaube ich, noch ein paar mehr Trümmer in meiner Heimatstadt weggeräumt als Sie. Auf jeden Fall, ich bin meiner Frau zuliebe hier nach Reit gezogen, die von der Limitenstraße zu Hause ist. Ein Satz, den mögen Sie mir verzeihen, ich brenne für Reit. Und ich möchte jetzt alle Diskutanten ganz, ganz herzlich bitten, doch eine gewisse Fairness an den Tag zu legen und auch diejenigen bitten, die hier versuchen, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wenn ich daran denke, und entschuldigen Sie, wenn ich da schon mal ein bisschen hin und her springe, die Aufenthaltsqualität auf dem Sparkassenvorplatz, wo ist die denn eigentlich? Der Platz ist doch zumindest bis mittags zugeparkt mit Liefer-LKWs und mit PKWs, die alle ihren Grund haben, da zu sein. Das ist auch okay. Und wenn das dann wegfällt, wenn dieser Plan durchgesetzt wird, dann hat da die Aufenthaltsqualität sicherlich gewonnen. Die leere Hauptstraße hat nichts mit der Stadtverwaltung und hat nichts mit dem Rathausneubau zu tun. Das hat ganz andere Gründe. Denn die Gründe für den Leerstand auf der Hauptstraße oder auch im Gebäude an der Ecke, wo jetzt Saturn rausgegangen ist, das hatte doch nichts mit der Stadt und mit der Stadtverwaltung zu tun. Das sind diejenigen, die nicht dafür sorgen, dass die Attraktivität ihrer Häuser erhalten bleibt und dass da Leute, Firmen eingehen wollen, um ihre Geschäfte zu betreiben, weil sie attraktiv genug sind. Also bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, nur um hier Stimmung machen zu können. Auf der anderen Seite, wir konzentrieren uns, oder die meisten von Ihnen konzentrieren sich bei diesem Bauvorhaben immer nur auf diesen Glasriegel. Ich bitte darum, dass wir nochmal den Lageplan sehen.
Die andere Seite.
Wie Sie sehen, der größte Teil der zu erstellenden und später zu nutzenden Bauten sind in Anführungszeichen normale Bauten. Und nur der Glasriegel, an dem reiben sich hier einige mit, das mag durchaus berechtigt sein, dass man sich die Gedanken macht, mit Vogelschutz oder mit Photovoltaik oder mit sonstigen umweltsinnvollen Geschichten und so weiter und so fort. Aber dieser Glasriegel ist doch nur ein Teil des Bauvorhabens. Der strahlt für mich jedenfalls eine ganz große moderne Attraktivität aus. Das dürfte, wenn er denn verwirklicht wird, ein Highlight in unserer Stadt werden. Und noch ein Hinweis, der mir sehr wichtig erscheint. Die Mitarbeiter, die hier angesprochen sind, wo die bleiben sollen mit ihrem Park, da ist auch das Beispiel Venlo durchaus anzuführen. Denn es wird ja immer mehr, und ich erinnere an Friday for Future, es wird doch immer mehr darauf hingearbeitet, dass Mitarbeiter eben nicht einer mit dem Auto kommt. Und was denn die Aufenthaltsattraktivitäten, die ungefähr 400-500, die jetzt zurzeit in dem Rathaus arbeiten, die gehen auch hier mittags einkaufen und abends sind die nach Hause. Und wenn dann statt jetzt 400, 500, dann demnächst da 16, 18, 1900 arbeiten, dann ist das ja doch schon ein Unterschied zu beachten.
Ich hätte einfach eine Frage mal, und zwar sehe ich da diese Fußgänge, und da hätte ich doch gerne mal gewusst, ob die abends abgeschlossen werden oder ob das sein soll, weil ich mache mir dann erhebliche Sorgen, dass dahinter so eine Art Bronze entsteht. Und ich wollte auch wissen, kann man da auch ein Fahrrad durch? Das eine habe ich jetzt schon gehört, sind Treppen, das geht nicht. Kann man da zumindest ein Fahrrad mitnehmen? Ja, das würde mich interessieren.
Also ich werde jetzt nicht die Rolle des Architekten übernehmen, da kann er gleich selbst was zu sagen. Das haben wir natürlich wahrgenommen, dass das auch ein Thema ist. Diese Durchgänge da zwischen Marktplatz und Spreesmannstraße. Ich will ganz kurz was zum Thema Mobilität sagen. Sie werden mich jetzt heute nicht dazu kriegen, dass ich sage, das wird genauso wie in Fettung sein, wir nehmen eine Kilometerzahl X und nur wer weiter weg wohnt, kriegt einen Parkplatz. Das ist schon ein längerer Prozess, den wir da noch durchlaufen müssen. Das könnte am Ende die Lösung sein, wenn es nicht anders zu lösen ist, aber ich setze da ein Stück weit mehr Überzeugung. Ich bin schon sicher, wenn ich mir so die Entwicklung auch in der Gesellschaft angucke, dass insbesondere durch die Pedelecs starke Veränderungen eingetreten sind. Und Sie glauben nicht, auf welche interessanten Aspekte man da stößt. Ich habe als OB gesagt, ich würde eigentlich sehr gern allen Mitarbeitern lieber heute als morgen so ein Leasingmodell anbieten für Pedelecs. Ich habe es nicht geglaubt, da sprechen tarifliche Vereinbarungen gegen. Da muss man also auf so einer Ebene auch nochmal mächtig arbeiten, um da Tarifpartner dazu zu bringen, solche Dinge zuzulassen. Ja, wir arbeiten daran, genau das eben weiterzuentwickeln, dann auch geschützte Unterstellmöglichkeiten für diese Fahrräder im Neubau zu schaffen. Das ist ja auch wichtig, die sind ja nicht ganz preiswert. Und werden versuchen, mit Überzeugung die Kolleginnen und Kollegen dazu zu bekommen, möglichst nicht mit dem Pkw zu fahren. Wir haben ja auch eine Zahl von Parkplätzen unterhalb des Rathauses in der Tiefgarage, das haben wir auch nicht ganz ausblenden, wir kommen ja nicht von null. Und ansonsten, ich sage das mal ein bisschen flapsig, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt ein Menschenrecht auf einen unentgeltlichen Parkplatz im öffentlichen Raum. Das ist nicht so. Dieser Platz gehört uns allen, der hat einen Wert. Und ich finde das auch nicht unanständig, wenn ein Parkdruck da ist, dann eine Gebühr für eine Parkfläche zu nehmen. Ich weiß, dass das im Einzelfall auch mal zu sehr schwierigen Situationen führen kann, aber ich selbst überlege mir das doch auch. Wenn ich von Gladbach, wo ich wohne, hier nach Alt muss, gebe ich zu, nicht bei jedem Wetter mit dem Fahrrad, aber wenn es schön ist, dann doch. Und wenn ich dann mit dem Auto fahre, dann weiß ich, ich muss im Parkhaus fahren oder am Straßenrand den Parkautomaten bedienen. Und das finde ich auch okay. Und jetzt sagt der Architekt, was mit dem Durchgehen.
Erstaunlicherweise genau anhand der allerersten Punkte, die wir vor Weihnachten von der Jury-Entscheidung 4. November und vor Weihnachten hatten wir schon getroffen. Genau an diesen Punkten, der Durchgängigkeit an diesen beiden Stellen, also die Punkte, wo wir als allererstes begonnen haben, nachzudenken. Das bewegt sich da momentan im Skizzen, im Konzeptcharakter, wir diskutieren das mit allen Ebenen, auch das Thema in der Ausführung. Auf eine höhere Ebene untersuchen, wenn da auch es andere Varianten gibt. Die Durchlässigkeit ist uns ganz wichtig. Jetzt ist der Zustand für uns sehr schlecht. Wir dürfen keinesfalls schlechter werden, wir müssen nicht besser werden. Das muss man sich auch versuchen, so eine Belebung, Attraktivität dieser entsprechenden Ort. Aber ist in Arbeit.
Ich gebe Ihnen mal eben ganz kurz ein, ich schaue auf die Uhr und wir sind jetzt schon die 2 Stunden zusammen. Deswegen nochmal bitte überlegen, was ist noch ganz wichtig, was wurde noch nicht genannt. Dann würde ich gerne wiederholen.
Und wer hat sich noch bisher noch nicht gemeldet? Bitte gerne mehrfach holen. Herr Essers, ich möchte das nur noch mal Ihnen unterstreichen. Das waren historische Straßen. Ja, das war die Rathausstraße, früher mal am Stadtbad, vorher Hohenstraße. Da sollte man noch mal ein bisschen dran denken. Ich verweise auf das Humboldt-Forum in Berlin, da sind auch die Passagen sehr, sehr wichtig durch die früheren Schlosshöfe, damit der Bürger solche Bauten durchqueren kann. Ich möchte das mit dem Fahrrad hier unterstreichen, das ist wichtig. So.
Ich habe ja im Ex-Bunker eine Frage. Sollte die Wirtschaftlichkeit nicht nachgewiesen werden, welche Kosten entstehen? Oder kann man ruhig feststellen?
Ja, ich möchte nochmal darauf zurückkommen, einmal, wie kommen die Leute dahin? Und vorhin hatte ich das unfreundlicherweise einfach dazwischen gerufen.
wenn Sie sagten, dass der was besser an der bessere ÖPNV-Anbindung da sein sollte, dann müssen wir uns wirklich fragen, warum ist bisher nichts geschehen. Vor 2 Jahren wurde eine Fahrradstraße eingerichtet, eine einzige. Die Fahrradwege sind in isolatem Zustand. Und plötzlich haben Sie tolle Visionen, ja, und tolle Ziele. Also ich freue mich sehr darüber. Ich darf dazu sagen, die Partei, in der ich bin, die unterstützt das sehr. Wir hätten uns nur gefreut, wenn das früher gekommen wäre und wenn das nicht nur im Hinblick auf einen Zufahrtsweg zu dem Rathaus passierte. Ich bin dafür, Sie diesen Weg vielleicht erstmal auch verfolgen und auch dazu mal was Konkretes sagen. Und nicht, mir ist heute Abend zu viel, wir glauben, dass das so eintritt und das könnte so sein. Ich finde es gut, dass wir das diskutieren, aber mir sind konkrete Ziele im Hinblick auf dieses große Ziel lieber als immer nur könnte, vielleicht.
Das ist ein bisschen unverwendet, das fand ich sehr gut, das war das Thema Metamorphose. Als eben das Bild war, wie sah eigentlich Reit aus, als Karstadt nicht stand. Und ich glaube, genauso hatten wir das mit dem Reiter Marktplatz. Als die Planung kam, haben unglaublich viele Leute gesagt, was für ein Quatsch, dann kam Kopfsteinpflaster, ja, nein. Und siehe da, der Marktplatz funktioniert verdammt gut. Also er ist sehr gut angenommen worden. Und natürlich haben wir Probleme mit unserem Einzelhandel, den haben wir aber schon lange in der Stadt und es ist viel versucht worden, auch mit der Schauzeit hast du nicht gesehen. Und das liegt zwar sehr viel an uns Konsumenten, die auch daran schuld sind, dass der kaputt gegangen ist, aber da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Sie hatten eben gesagt, die Politik kann zum Beispiel nichts dafür, dass das Ex-Kaufhausgebäude leer steht. Und ich glaube, die Politik ist da schon in der Verantwortung, genauso wie ein Leerstand in auf der Hauptstraße etwas zu tun. Also, ich finde das Projekt ganz gut, mit Abstrichen. Ich glaube, wichtig ist aber halt auf jeden Fall, dass parallel halt eine Vision für den Rest von der Reiterinnenstadt entwickelt wird und wie man vielleicht auch mit Leerständen umgehen kann oder mit Politik einen Stellenwert findet, dass der Leerstand, der vielleicht manchmal auch wirtschaftliche Aspekte und Investoren hat, dass der halt minimiert wird und vermietet werden kann.
So, ich frage mal den Kollegen. Wir haben uns alle jetzt erwischt.
Ich denke, wir müssen hier zusammen mit Aktionen, ja.
Ja, Konzentration. Dann würde ich jetzt, wenn Sie gestatten, die letzte Beantwortungsrunde eröffnen. Zu den letzten Runden, wer macht sich für die
Ja, ich will jetzt auch nicht die Rolle des Kämmerers übernehmen, aber da war ja die Frage nochmal nach der Wirtschaftlichkeit. Also, ich glaube, es ist relativ simpel. Es geht jetzt zunächst mal darum, festzustellen, ob wir mit dem Neubau wirtschaftlicher liegen als mit der Variante Sanierung des Bestands. Wenn das nicht der Fall sein sollte, werden wir uns notgedrungen, ich bezeichne das mal im Moment als theoretische Möglichkeit, die hoffentlich nie eintritt, werden wir uns notgedrungen mit dem Thema Sanierung des Bestandes beschäftigen müssen, denn nichts tun ist keine Option. Wir werden sonst die Gebäude schließen müssen. Und dann haben wir eine hohe finanzielle Last zu bewältigen, wo wir uns im Moment eigentlich alle nicht vorstellen, wie wir das denn wohl hinkriegen. Ich will jetzt niemandem Angst machen, aber der Mechanismus ist doch in der Haushaltswirtschaft einer Kommune immer der gleiche. Entweder strengt man Ausgaben ein und lässt Dinge, die man bisher tun kann, oder man erhöht Einnahmen. Und das heißt dann im Klartext, man erhöht Steuern. Beides will man nicht. Und genau das wollen wir ja auch vermeiden. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir jetzt wirklich dieses Jahr Geduld, die es braucht, um diese Wirtschaftlichkeitsberechnung auf solide Füße zu stellen. Ja, wir wollen ja nicht auf Schätzzahlen Ganze zum Beschluss bringen bei der Politik, sondern wir wollen solide, nachvollziehbare Zahlen. Und darauf kommt es jetzt in dieser Phase an. Aber ich denke, man muss ja eine gewisse Leistung der Architekten jetzt zunächst mal beauftragen, um überhaupt diese solide Basis schaffen zu können. Wenn wir das nicht getan hätten, ja, dann würden wir uns ja nicht von der Stelle bewegen. Der neudeutsche Worst Case würde natürlich bedeuten, wir haben Honorare für die Architekten auch ausgelegt, kommen zu dem Ergebnis, dass wir, nee, das kommt jetzt nicht auf wie viel an, das kommt grundsätzlich darauf an. Und jetzt haben sie mich rausgebracht, wo wollte ich darauf hinaus? Wir bewegen uns ja nicht fort, wenn wir gar nichts tun. Das ist einfach gesagt. Und dieses gar nichts tun kann es ja nicht sein. Ich glaube, das ist bei jeder Entscheidung, die man teilweise auch im Privaten trifft, die Unternehmer ohnehin treffen, so, dass gewisse Vorlaufkosten da sind, damit man Erkenntnisse gewinnt und dann kann man weiter agieren. Und deswegen kann ich nur noch mal dafür werben, lassen Sie uns dieses Jahr nicht nur Geduld haben, sondern daran arbeiten, diese solide Grundlage zu schaffen, die wir dann als Verwaltung der Politik zur Entscheidung vorlegen. Und Helge Bonin hat es gesagt, wir werden sicherlich als Verwaltung nicht vorschlagen, neu zu bauen, wenn das nicht wirtschaftlich ist.
Ich will gerne am Abschluss noch die Frage, so, was kann Verwaltung, ich meine, ich betrachte mich jetzt nicht als Politiker, sondern wir sind ja schlichte Verwaltungsmitglieder, im Zusammenhang mit Einzelhandel in Reit-Thun verbunden mit der blauen Route Fahrradzuwegung, nenne ich es mal so. Fange ich mit der zweiten Frage an, blaue Route, ich gebe Ihnen recht, eine Fahrradstraße ist zu wenig für die Stadt, wir arbeiten an weiteren.
Und ist das gar keine, ne? Ist gar keine Fahrradstraße.
Doch, ist eine super Fahrradstraße und genau das ist das Problem, da passiert etwas genau im Sinne und da wird da gesagt, man wird immer gemotzt. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben und wir bitte auch um jegliche Unterstützung von allen Seiten, auch Fahrradwege, Ausbau sind wir unterwegs, wir sind in Sanierung mit der Marxland Fahrradwegen unterwegs und wir werden uns auch weiter diesen alternativen Fortbewegungsmittel zum Auto deutlich widmen. Nicht nur bezogen auf Reit, sondern in der Gesamtstadt. Das ist unser erklärtes Ziel in der Stadtentwicklungsstrategie, das steht dort verankert und das findet auch großen Widerhall inzwischen im städtischen Haushaltsgestütz durch die Fraktionen im Rat. Wie weit das dann jetzt bezogen auf die Nutzung von leerstehenden Immobilien, darf ich nur daran erinnern, es passiert ja auch schon viel, aber damit mäßigen wir vor. Ich darf nochmal soziale Stadt rein. Wir haben Quartiersmanager, aber wir haben Zwischennutzung, temporäre Nutzung. Wir haben Amtssprachen an Eigentümer und. Das ist nicht tragfähig, weil es wird hinten richtig gemacht. Unser Verhalten hat sich geändert. Wir sagen Digitalisierung, schöne, geile, neue Welt, sitzen abends auf dem Sofa und bestellen die Klamotten im Netz. Und wundern uns dann, dass die Straßen voll sind, weil alle mit dem kleinen Auto hinkommen und sich das dann am Kopf verlassen. Und wenn es nicht passt, steht es wieder weg. So, das führt im ganz wesentlich dazu, dass Innenstädte und nicht nur Reit, sondern Mönchengladbach und überall in der Republik und in Europa, wenn sie nicht gerade Großstädte sind, von internationalem Flair, dann zu knapsen haben. Und das ist eine Veränderung, ein Wandel, auf den wir uns einstellen müssen, aber selber auch mit zu verantworten haben. Das ist die neue Welt. Und da geht es eben darum, um zu sagen, der Einzelhandel in dieser Enge wird in Zukunft auch so gar nicht mehr existieren. Ich darf mal ganz frei sagen, der Begriff Fußgängerzone, der vorhin fiel, der wird es in Zukunft, so wie es Telefonzelle nicht mehr geben wird, möglicherweise auch nicht mehr geben. Weil die Frage, Umgang mit Einzelhandel, wo etabliert er sich, welche Größenordnung hat er, welche Angebote sind es, habe ich Wohnangebote da, habe ich sonstige Einzelhandelsflächen, Cafeteria und, ist in einem Wandel, den wir uns, glaube ich, nur noch ansatzweise schon erkennen, aber von gewohnten Bildern verabschieden müssen. Verabschieden müssen. Wir können nicht das aus dem Mittelalter sozusagen transportieren in die heutige Zeit, alles Gute mitnehmen, aber die Veränderung der Welt nicht akzeptieren. Und das wird die wesentliche Aufgabe der Stadtplanung sein und das wird die Aufgabe auch für Rahl sein, aber nicht nur Stadtplanung, der Wirtschaftsförderung aller Beteiligten, auch für die Bürgerinnen und Bürger.
Identifizieren wir uns und tun wir selber was auch für den Einzelhandel. Also ich bin jetzt fast 30 Jahre wieder in Rheinfahrer. Ich komme in viele Häuser. Das über Rheinherzchen, weil wir nicht
auf, Anfänger Düsseldorf. Das habe ich schon 1991 gehört. Damals war Weiß noch eine blühende Stadt, da behaupte ich mal, oder diesen Stadt blühte noch. Diesen Trend muss man umkehren. Und das fängt an, ich kaufe meine Klamotten per Kaufstand. So, dass ich das mal bekenne, ich bin ganz schlecht angefangen. Und bei den Geschäften, die es noch gibt. Und da müssen wir im Grunde alle anfangen, dass wir uns wieder umorientieren. Und das mit dem Internet, das unterstütze ich nicht.
Ja, zum Abschluss möchte ich noch ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie gekommen sind, so eifrig mitdiskutiert haben, so viel Interesse haben. Sie wissen, dass unser Bundespräsident sich bemüht, dass Menschen überhaupt miteinander wieder ins Gespräch kommen. Und dass sowas bei uns selbstverständlich möglich ist, nicht nur, dass wir mit unterschiedlichsten Meinungen und Erfahrungen ins Gespräch kommen, sondern auch Politik und Verwaltung haben, die ganz bewusst das Gespräch suchen, das zeigt mir wieder einmal, warum ich Mönchengladbach und Reit für eine sehr lebenswerte Stadt halte, wo ich sehr, sehr gerne wohne und arbeite. Und meine Frau und ich auch beschlossen haben, hier zu bleiben, weil wir auch der Zukunft der Stadt einiges zutrauen. Und deswegen, das, was man lieb hat, soll man nicht einfach schlecht reden, sondern wir müssen gucken, dass wir es gestaltet bekommen. Und eine Chance wurde es heute Abend vorgestellt. Sie sind vielleicht nicht alle mit Ihren Booten angekommen, haben nicht getraut. Sie haben auf Ihren Sitzen diese Karte gefunden. Sie können die gerne noch ausfüllen und in die bereitstehende den Kasten stecken. Es wird auch dann garantiert nochmal Berücksichtigung finden. Und deswegen ganz herzlichen Dank.
So, ich würde sagen, die das Angebot auf unserer Einladungsveranstaltung fortzusetzen. Im Halbjahr sind ja nämlich die neue Erkenntnis, die neue Fragen aufgenommen haben. Die Räume hier stehen zur Verfügung und sie werden